Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Filmpodcast. Diesmal sind wir eine besonders illustre Runde, um über die Verfilmung von Dynasty Warriors zu sprechen. Und deswegen ist heute The Pod nämlich quasi im Doppelpack vertreten. Mein Kollege Sebastian Stange, ein großer Fan von Dynasty Warriors, hat sich diese Filmbesprechung gewünscht und deswegen ist er auch mit dabei. Hallo Sebastian.
Hallo Leute.
Und natürlich mit uns dabei, um über diesen Film zu sprechen, ist ebenfalls der Christoph Pedersen von Filmstarts. Hallo Christoph.
Hallo André. Und ich muss dann gleich mal, ich werde Sebastian auch willkommen heißen. Und ich bin vergleichsweise zuversichtlich, weil in euren Podcasts redet ihr natürlich auch immer mal wieder hier und da am Rande über Filme. Mhm. Und sobald Jochen damit anfängt, stelle ich mich schon mal ganz nah an die nächste Wand, damit mein Kopf es nicht so weit hat, um ihn dagegen zu hauen. Aber Sebastian redet da erstaunlich wenig Bullshit. Also dementsprechend, ich hab dafür heute, ich bin da gute Dinge. Aber ich habe noch eine andere Frage an Sebastian, nämlich jetzt zitiere ich mal aus eurem Forum den User Fangloch. Und der hat nämlich geschrieben, der ist ein großer Fan von dem Filmpodcast. Und der hat geschrieben, dass der den vor allen Dingen liebt, weil sich Andres anarchische Stimme und Petersens näselnder Chanson so passend und vorzüglich zueinander eignen. Welche Stimmfarbe planst du denn heute hier noch dann da gewinnbringend mit dazu zu tragen?
Wie wär's mit abrasiv apologetisch, ja? Oder
quiekendes Fanboy?
Auch sehr gut, auch sehr gut.
Ja, erstaunlich schlagfertig schon mal, das ist auch gut. Also man muss in diesem Podcast mit trockenen Kommentaren rechnen. Aber
das passt, damit kann ich leben. Also ich habe Nehmerqualitäten und ich stehe auch hinter der Entscheidung, diesen Film besprechen zu wollen.
Genau, das also war mir ein Anliegen. Für die Zuhörer da draußen, also das kommt jetzt statt der sehr, sehr abgefahrenen und ja auch für Computerspiele tatsächlich wichtigen Diskussion zu André, wie hieß der? Der Weltraumfilm.
André, der Weltraumfilm.
Von welchem Weltraumfilm?
Der heute eigentlich dran
ist. Ach so, Wing Commander, den wir eigentlich mal vorhatten, ursprünglich, den wir verschieben, so wie das Peter Molyneux-Thema bei 10 Jahre Klüger damals. Das haben wir auch 5-mal angekündigt, bis es irgendwann endlich gekommen ist.
Ja, gut, aber dann kann ja Sebastian auch einmal den Film vorstellen, ne?
Wenn er na schon klar.
Also. Ja, genau. Ich habe sofort irgendwie alle Hände gehoben und gesagt, ja super, Sebastian, pass mal auf, so stellen wir Filme normalerweise vor, mach alles.
Klar, ich habe mich vorbereitet. Dynasty Warriors ist ein Film, erschienen am 29. April 2021 in Taiwan. Am 1. Juli ist er in Deutschland rausgekommen. Er ist 1 Stunde und 58 Minuten lang und er wurde in Hongkong gedreht. Es ist ein Martial Arts Action Film und er basiert auf einem Videospiel, das wiederum auf einem der Klassiker der chinesischen Geschichte beruht, nämlich der Geschichte der drei Reiche von Luo Guanzong, ein legendärer Autor der Ming-Dynastie. Regie führte Roy Hing Yang Chao, also Roy Chao genannt, aus Hongkong. Der ist 42 Jahre alt, auch als Drehbuchautor unterwegs und hat zuvor schon fünf Filme auf dem Kerbholz, so Crime-Thriller wie Nightfall in 2012 oder Murderer in 2009 oder das Sportdrama Knockout in 2020. Und wenn man sich so die Trailer zu seinen Filmen anschaut, da merkt man, der ist so ein bisschen vom Korea-Kino inspiriert. Das Drehbuch hat nebenher dann noch seine Frau geschrieben, Chi Long To, auch in Hongkong geboren, 40 Jahre alt. Und hat da zum Beispiel Jet Li is Fearless da das Drehbuch geschrieben oder auch für andere Filme ihres Ehemanns. Der Film hat ein Budget von ca. 32,5 Millionen Euro gehabt und war auch recht lange in Entwicklung. Die Produktion, die begann im Jahr 2017. Es gab insgesamt 5 Monate Dreharbeiten, sowohl in China als auch in Neuseeland. Und insgesamt waren das 3 Jahre Produktion, viel davon Postproduktion. Ursprünglich sollte das Ding 2019 rauskommen, jetzt eben erst 2021. An den Kinokassen machte das Ding 3,3 Millionen US-Dollar bis Ende Mai 2021. Ins Kino kam das Ding aber nur in China, Hongkong und Taiwan. Für den Rest der Welt kaufte sich Netflix die Exklusivrechte für die globale Veröffentlichung. Und da sagte man irgendwie in Hongkong-Dollar, das wäre eine 8-stellige Summe gewesen, also mindestens so um die 10 Millionen Euro. Und das war wohl der Höchstpreis, den Netflix bislang für einen chinesischen Film bezahlt hat. Und da haben wir ihn auch geschaut auf Netflix, wo das Ding eben bei uns seit dem 1. Juli draußen ist.
Genau, und das ist zwar für Netflix viel, aber die Kinozahlen sind natürlich enttäuschend. Also in Hongkong war der Film 2 Wochen auf Platz 1, da lief der also okay, aber Hongkong ist ja sehr klein. Also gemessen an China. Und in China ist der Film mal direkt auf Platz 9 eingestiegen. Also es ist ein Megaflop gewesen in China selbst. Ich weiß nicht genau, vielleicht gab es da wieder irgendwelche Kontroversen um den Film. Das habe ich jetzt so schnell nicht rausgefunden. Aber die Zahl ist schon, das ist schon eine Ultrakatastrophe für einen eigentlich in China gedrehten Blockbuster. 3 Millionen ist ja mal exakt gar nichts.
Nee.
Ja, und dabei ist er relativ teuer auch für eine chinesische Produktion. Also du hast, glaube ich, aufgeschrieben oder hast du es auch gesagt? Es
waren, die 32 Millionen.
32 Millionen. Das ist ziemlich ordentlich. Also klar, die allerteuersten Produktionen, sowas wie Red Cliff oder sowas, die sind dann nochmal doppelt so teuer. Aber das ist schon ziemlich gut budgetiert für einen Film aus der Ecke.
Auf jeden Fall. Und weil du 3 Jahre Postproduktion gesagt hast, ich glaube, das war nur ein kleiner Teil davon war wirklich Postproduktion. Der andere Teil waren einfach dauernde Verschiebungen, wahrscheinlich halb Corona. Und ich glaube aber, es kamen auch noch andere Sachen dazu, weil der sollte ja eigentlich schon deutlich vor Corona starten.
Ja.
Und da ist irgendwie auch schon alles schief gelaufen.
Ja, also ein ambitionierter Film, eine bekannte Vorlage, eigentlich ein Klassiker. Diese ganze Geschichte der drei Reiche ist ja etwas, wo in asiatischen Medien immer wieder, da gibt's Animes, da gibt's Videospiele dazu, nicht bloß die Dynasty Warriors Reihe, da gibt's andere Filme und Serien und alles mögliche dazu. Zum Beispiel Red Cliff, was du eben erwähnt hast, ist auch ein Teil der Geschichte der drei Reiche. Bloß ein anderes Mosaikstück.
Ja, genau. Das ist das chinesische Marvel.
Ja, ich habe mir das auch schon angewöhnt. Immer, ich habe schon so unfassbar viele Filme gesehen, die in dieser Ära spielen. Und ich habe mir das angewöhnt, einfach die ersten 10 Minuten den Kopf aufmachen. Weil alle diese Filme fangen mit Texttafeln an, weil du musst immer erstmal erklären, worum es geht. In diesem Film sind die Texttafeln übrigens so lang und werden so kurz eingeblendet, dass man sowieso nur die Hälfte lesen kann, bevor die wieder weg sind. Und ich hatte auch keinen Bock zurückzuspulen. So, und
das
dann,
ist aber echt, ich habe gedacht, ideal für ein Streaming-Release. Man kann wenigstens auf Pause machen, um diese Texte zu lesen.
Ja, musste, hätte man auch machen müssen, aber ich weiß das immer, weil diese Filme fangen immer so mega kompliziert an. Irgendwie dann kämpft die Armee gegen die Armee und dann gibt es 95 verschiedene Kaiser und alle wollen irgendwas. Und es läuft immer daraus hinauf, dass die ersten 10 Minuten weiß keiner, was los ist. Und dann verdichtet sich das immer zu einer jeweils anderen, aber es verdichtet sich immer zu einer ganz, ganz simplen Story, die dann so nach 10, 15 Minuten einsetzt. Und die versuche ich dann zu verstehen. Aber diesen ganzen Aufbau da am Anfang mit den ganzen Reichen, die einem schnell auf irgendeiner Weltkarte gezeigt werden, ich weiß mittlerweile aus Erfahrung, einfach gar nicht drauf achten, einfach in 10 Minuten geht der eigentliche Plot los.
Du hast also bereits die richtigen Instinkte entwickelt, um dich mit so einem Werk zu beschäftigen. Für mich war das, weil ich habe das ja eingebrockt, euch allen. Und deswegen habe ich mich jetzt auch noch hingesetzt und bei Wikipedia die Geschichte der drei Reiche quer gelesen und einen kleinen Faden gebaut, um alles zu verstehen, um das alles einordnen zu können. Und ich hätte die ganze Zeit einfach auf Durchzug schalten können und rückblickend betrachtet, ja, es wär derselbe Film gewesen.
Ja, das ist wie, als wenn du jeden zweiten Weltkriegsfilm damit anfangen würdest, in 5 Minuten erstmal alles zu erzählen, was bisher, welcher Kriegsfürst da gegen was und wer wo was gemacht hat. Und dann erzählst du irgendeine kleine Geschichte, die in irgendeinem Bunker spielt. Und irgendwie bei diesen 3 Reiche-Filmen ist es immer so, dass am Anfang erstmal dieses Riesenfass aufgemacht wird, nur um dann eine relativ beschränkte Geschichte zu erzählen.
Ja. Weil es ansonsten wahrscheinlich auch einfach unfassbar groß ist. Man merkt auch bei dem Film, es gibt so ein paar Marker, also ich nenne es jetzt einfach mal Fanservice, Dinge, die anscheinend vorkommen müssen. Und das ist zum Beispiel dieser Aufstand der gelben Turbane. Das ist ein wichtiger Marker und den stopfen sie am Anfang nochmal rein, auch wenn der für diesen Film eigentlich völlig irrelevant ist.
Das ist die erste Mission im Spiel.
Ja, genau.
Das ist so geil. Also, ich habe mich so gefreut, dass es auch wie üblich, wie in jedem Dynasty Warriors spielen. Davon gibt's inzwischen, 9 oder sagen wir mal 8. Das erste Dynasty Warriors war eher so ein Versus Beat'em-up und die anderen waren dann so trashige Hack and Slays, die ich sehr geliebt habe. Die erste Mission, wenn man das Schuhkönigreich wählt, ist immer der Aufstand der gelben Turbane. Und da fetzt man einfach gelb gekleidete Leute weg. Das ist die einfachste Mission von allen. Und damit fängt der Film an. Und das habe ich so gefeiert.
Wirklich heldenhaft einen Bauernaufstand aufgrund von Hungersnot niederschlagen.
Bei Minute 8 habe ich mir aufgeschrieben, da habe ich laut gelacht und in die Hände geklatscht, weil da hat der Film bereits seinen Peak-Bullshit-Level erreicht. Und das war sehr, sehr schön.
Ja, und er hat ihn nicht gehalten. Aber ich würde echt sagen, für den Podcast heute, wir reden jetzt einfach mal 10 Minuten lang nur über diese erste Szene, weil die hat mit dem Rest des Films eh nichts zu tun, diese erste Schlacht. Und danach kümmern wir uns dann um den eigentlichen Film. Aber ja, der Rest ist dann auch nicht mehr so wichtig. Weil eigentlich alles Wichtige ist auch nach den ersten 10 Minuten gesagt. Und du hast vollkommen recht. Nach 8 Minuten ist der Film für 1 Minute gut. Und dann kommen aber noch 1,5 Stunden.
Bevor wir das machen, müssen wir vielleicht noch mal ganz kurz den Leuten da draußen, die es nicht kennen, erklären, was denn Dynasty Warriors letztendlich für ein Spiel ist, zumindest in groben Zügen. Mhm. Also Sebastian hat es schon gesagt, das ist
ja, aber wir müssen das, aber André, wir müssen das nicht nur den Leuten da draußen erklären, wir müssen das vor allen Dingen auch mal mir erklären, weil ich weiß das auch nicht.
Ja, das ist ja hervorragend. Ne? Also das ist mal gestartet als so ein Versus-Ding, sowas wie Soul Calibur und sowas, und dann ging das aber ganz schnell in eine andere Richtung. Dynasty Warriors-Spiele, so wie man sie heute kennt, das ist, ich weiß gar nicht, wie man das, also Hack and Slay ist vielleicht noch nicht, ist fast schon so ein Hero-Brawler. Man spielt dort eben eine bedeutende historische Persönlichkeit, auch eine, viele von den Figuren, die jetzt prominent im Film vorkommen, sind spielbare Figuren aus der Reihe. Und dann sieht man sich wirklich Horden von Gegnern gegenüber. Das ist das besondere Merkmal und der Selling Point dieser Spielereihe, dass man selbst schon auch auf technisch schwachbrüstigen Konsolen erst Dutzende und inzwischen wahrscheinlich Hunderte von gegnerischen Figuren auf dem Schlachtfeld hat. Und dann fetzt man dadurch, wer die Anfangsszene von Herr der Ringe noch ein bisschen im Hinterkopf hat, wenn Sauron ausholt, zuschlägt und dann so die vorderen 2 Reihen von Elfen wegfliegen. So sieht ein Dynasty Warriors aus.
Mhm. In längeren Missionen schafft man es durchaus, 2000 Gegner zu besiegen. Und die Fußsoldaten, die einem da gegenüberstehen, die sind komplett harmlos. Die greifen dich eigentlich nicht an. Die dienen als Kanonenfutter, als Metzelmasse, durch die man sich mit simplen Kombos oder auch flashig inszenierten Spezialangriffen durchwühlt. Und das ist ein Gameplay, ein Spielgefühl, das ist dumm, das ist ein bisschen primitiv und unglaublich repetitiv, aber es ist auch relativ einzigartig. Ich mag das.
Genau. Ist auch eine Spielereihe, die, glaube ich, Zeit ihrer Existenz immer im Bereich des Mittelmaßes, was Rezensionen angeht, existiert hat. Mhm. So irgendwo zwischen, weiß nicht, hohe 50er bis mittlere 70er Wertung. Da, wenn man so möchte, vegetiert Dynasty Warriors so vor sich hin, hat aber halt eine Fanbase, die genau diese Spielerfahrung mag und sie auch sonst eigentlich fast nirgendwo sonst bekommt und dementsprechend pflichtschuldig wieder zum nächsten Titel greift.
Ja, ja. Und es erzählt immer wieder dieselbe Geschichte, und zwar die komplette Geschichte der 3 Reiche. Das ist deswegen auch unglaublich, für mich als Spieler, immer unglaublich kompliziert gewesen. Da ging es mir so wie Christoph, da habe ich bei den Spielen immer die Zwischensequenzen abgebrochen, die grausam vertont und völlig verwirrend waren, weil ich einfach nur metzeln wollte. Und deswegen hat der Film mich jetzt erstmals dazu gezwungen, die Geschichte der 3 Reiche oder ihren Beginn ein bisschen besser zu recherchieren und zu verinnerlichen. Und dieses Rezept, ja, diese technisch schwachen, spielerisch monotonen Massenschlachten, wo lediglich die Gegnergenerale echte Hindernisse darstellen, manchmal ein bisschen angemischt mit Echtzeitstrategie-Elementen, das kennt ihr vielleicht eher aus den Spin-Off-Reihen. Denn dieses Rezept kann man wunderbar auch auf andere Franchises anwenden. So gibt es zum Beispiel Dragon Quest Heroes, wo dasselbe Gameplay halt mit Dragon Quest-Charakteren durchgeführt wird. Oder eben Zelda Hyrule Warriors, eins der bekanntesten Spin-Offs dieses Gameplay-Rezepts. Und Hyrule Warriors ist praktisch dasselbe wie Dynasty Warriors, bloß mit einer anderen Geschichte und mit anderen Charakteren.
Da fragt man sich ja schon jetzt, wenn die Reihe zu den Spielen gehört, die relativ früh auf schlechten Maschinen Gegner abbilden konnten, warum schafft der Film im Jahr 2021 das dann nicht? Weil man kriegt ja gleich bei der ersten Kamerafahrt über dieses Gelb-Turban-Armee-Ding, da fällt man ja schon hinten über. Das sieht ja aus wie bei so einem Computerspiel, das 10 Jahre alt ist und dann noch ein Work in Progress.
Ja, die Rendersequenzen sind scheiße.
Nee, ich rede von dem Film jetzt.
Ja, die Rendersequenzen sind scheiße.
Okay, das ist also eine Hommage und war nicht einfach.
Das ist quasi Werktreue.
Ich habe das Gefühl, da ist das Budget echt nicht so hoch gewesen. Also ich weiß nicht, wie weit so 32 Millionen Euro für einen Film reichen, aber offensichtlich bei allem, was in diesem Film so an Render-Szenen gezeigt wird, also große Armeen, das sieht äußerst unrealistisch aus, also sehr künstlich, sehr, sehr mittelmäßig animiert und auch, es gelingt ihnen in keiner ihrer Massenszenen in irgendeiner Form mal episch zu wirken. Das ist echt schade. Und auch der Aufstand der gelben Turbane wirkt wie ein Haufen Ameisen auf einer Wiese. Da haben sie einfach überhaupt nicht gut mit Kamera und Perspektive gearbeitet. Aber das ist mir doch alles egal. Solange da unsere drei Helden, ja, die, Moment, das muss ich runterscrollen, Liu Bei, Guang Yu und Zhang Fei, sobald die da reinreiten und genau wie im Spiel halt die Gegnerhorden auseinandernehmen, dass Dutzende Soldaten gleichzeitig in die Luft gewirbelt werden und wie in einer Explosion auseinanderschieben, da bin ich Fan, da bin ich dabei. Und währenddessen, wie es sich für das Spiel gehört, ja, wird aufgeregte E-Gitarrenmusik eingespielt. Und das, wie gesagt, ich habe geklatscht und laut gelacht. Perfekt.
Ja, das war der Moment, wo ich dachte, oh, jetzt geht's los. Und dann hat er, aber mein Hoch hat nur 2 Minuten gehalten. Es gibt ja dann noch diese, da steht irgendwie am Rand steht so ein trommelnder Magier. Der kommt auch nie wieder vor. Und der verwandelt irgendwie alle gelben Leute in Zombies. Mhm. Auch was danach nie wieder vorkommt. Einfach mal so. Und dann hast du quasi statt einer Soldatenarmee hast du da eine Zombie-Armee. Und es gibt diese tolle Szene, wo sich irgendwie 100 von denen gleichzeitig in so ein wegreitendes Pferd reinbeißen oder so und dann an dem festkleben. Das sieht schon extrem nicht, das sieht nicht gut aus. Aber das ist irgendwie eine coole Szene mit dieser ja. Musik noch dazu. Und denkt man so, okay, das sah bis jetzt alles scheiße aus, aber wenn der jetzt einfach nur noch 100 Minuten auf dieser Gaga-Ebene weitermacht und das immer noch einen draufsetzt, dann bin ich dabei. Aber er hat dann, wie gesagt, es geht danach eigentlich nur noch bergab.
Leider, ja. Leider.
Also er hat schon noch seine kleinen Gaga.
Ja, er hat noch geile Momente, aber es ist nicht so dieses, dass man sagt, jetzt setzt er noch einen drauf, jetzt setzt er noch einen drauf und immer weiter und immer schneller und immer größer und immer bekloppter. Sondern es sind dann wirklich nur noch so einzelne ganz coole Momente, aber insgesamt also so in die Höhen, wo ich dann, also ich hab mich da auf einmal richtig gerade hingesetzt auf meine Stuhl und gesagt, jetzt, ja, so könnte ich mir das vorstellen. Also wenn ihr schon nicht, wenn ihr schon weder inszenieren noch das tricktechnisch auf die Reihe kriegt, dann, ich mag ja Filme, die dann einfach sagen, wir können das alles nicht, aber wir machen es zumindest und wir lassen uns von nichts aufhalten und wir ziehen das hier eiskalt durch. Und aber wie gesagt, da findet ihr nach 8 Minuten nichts mehr, um das noch zu steigern.
Leider nein. Die Eröffnungsszene hatte eben wirklich die Kreativität, die hatte Ideen, auch diese Zombies, das gibt's in der Spielevorlage nicht, aber das hat super funktioniert in der Szene, einfach weil die dadurch interessanter geworden ist und bescheuerter und das war so angenehm over the top, auch toll. Und danach hat der Film eben gedacht, halt Moment, wir müssen doch ein ernstes historisches Drama erzählen, basierend auf wahren Begebenheiten. Stopp, ja, hört auf mit der Action, jetzt gibt es schlecht gespieltes Drama zu Hofe.
Ja. Und jetzt, man muss aber auch noch dazu sagen, also das Problem ist ja, also ich, so die gesamte östliche und fernöstliche Kino, wofür ich das ja mag, ist, dass im Westen hört man immer wieder von Filmemachern oder Regisseuren den Satz, ja, wir haben den Film jetzt gedreht, eigentlich wollten wir schon vor 20 Jahren, aber wir haben den erst jetzt gedreht, weil die Technik war damals noch nicht so weit und jetzt konnten wir den endlich machen, ne? Hörst du von James Cameron bei jedem einzelnen Film, den er macht. So, und das gibt's im Fernost nicht. So, also wenn die einen Film machen wollen, dann machen die den einfach. Und wenn die Technik nicht reicht, scheißen die halt drauf und machen es halt trotzdem. Und so diese Haltung finde ich halt super. Aber weil ich meine zum Beispiel die absoluten Meisterwerke von Steven Chow, die haben halt auch keine guten Effekte in dem Sinne. Also die sind auch nicht irgendwie fotorealistisch. Also jetzt Kung Fu Hustle und Shaolin Soccer und wie die alle heißen. Aber der hat halt einfach so einen unglaublich guten Stil, dass das vollkommen egal ist und dass die Absurdität der Effekte perfekt zu der Absurdität der Action passt. Mhm. Und das hat sich hier nicht eingestellt. Also ich habe irgendwie nie erkannt, dass der Regisseur irgendwie einen geilen Stil hätte oder so. Und deswegen sah es halt dann trotzdem nur billig aus.
Ja, leider.
Ich weiß auch nicht, also ich kann nur die Beobachtung mitteilen, dass das aber ja gang und gäbe ist da drüben. Diese Fantasy-Filme, die aus dem Hongkong-China-Raum insbesondere kommen, die machen gerne dieses Muster Quantität statt Qualität. Also wo eine Hollywood-Produktion sagen würde, alles klar, wir haben insgesamt vom Budget her, wir haben keine Ahnung, 2 Minuten Effekt-Shots und die sind dafür richtig gut. Und der Film aus Hongkong sagt, wir haben 30 Minuten Effekt-Shots und alles sind scheiße. Und aber das ist dort ständig. Also diese ganzen Fantasy-Dinger, also Iceman und so weiter und so fort, die sind alle so gemacht gewesen schon. Wo du siehst, das Budget reicht nicht, um das gut zu machen, aber da ist eine Menge an Effekten drin. Das ist einfach, glaube ich, eine andere Herangehensweise. Ich kann aber nicht erklären, woher es kommt, ob diese Ästhetik dort einfach anders wahrgenommen wird, dass man sagt, das ist jetzt halt einfach so, so sehen diese Fantasy-Filme aus. Ob man denkt, das ist vielleicht auch, weiß ich nicht, für Kinder oder sowas gemacht, denen ist es dann eher egal. Aber das ist jetzt nichts, was für diesen Film speziell wäre, sondern ich habe schon zig Filme gesehen aus dem Bereich, die nach dem gleichen Muster verfahren.
Ja klar, das ist da so. Aber das liegt auch einfach daran, dass sie mit Hollywood, was die reine Qualität einer einzelnen Szene angeht, nicht mithalten können werden. Und dann sagen sie einfach, das hast du in vielen Ländern, wo die Budgets im Schnitt niedriger sind, da ist es genauso. Und also auch wenn du aus Russland Filme guckst oder so, da ist das exakt dasselbe. Und dann gehen sie halt auf Quantität, aber es gibt trotzdem Leute, die das können. Also es gibt ja viele chinesische Fantasy-Blockbuster, wie diese ganze Monkey King-Reihe oder auch Monster Hunt-Reihe. Die haben auch billige Spezialeffekte oder vergleichsweise billige, aber die haben da einfach dann so einen Stil drin. Dann macht man das halt alles ein bisschen abstrakter oder so. Und wie gesagt, Steven Chow auch, ne? Kung Fu Hustle ist ein absolutes Übermeisterwerk. Und der hat jetzt auch nicht die fotorealistischen Effekte, sondern der weiß halt, was er kriegen kann und macht daraus was ganz Eigenes. Und das macht der hier halt nicht. So, der
Film ist ja eh so ein bisschen, ne? Der in so einer Zwickmühle, aus der er sich nicht befreit, zwischen er möchte das Spiel abbilden und er möchte irgendwie aber auch diesen Roman verfilmen. Also da Sebastian hat das vorhin ja schon angeschnitten. Der fängt an und ist super nah an dem Spiel dran mit den völlig übertriebenen Effekten, rotierende Kamera, während irgendwie 2 Dutzend Leute in der Luft fliegen und sich die Lanze oder was auch immer des Helden mit irgendeiner Energie auflädt. Und dann aber auf einmal geht's weiter und dann ist es so ein typisches asiatisches Historiendrama mit Loyalität zum kaiserlichen Hofe, korrupten Beamten und so weiter und so fort.
Wobei das mit dem Heldentum in diesem Film, da müssen wir unbedingt drüber reden, das ist ja wirklich absurd, ne? Also das war das Zweite, was mir ein bisschen Freude gemacht hat, weil das ist ja sowas von Gaga. Also ich habe das auch irgendwann nicht mehr verstanden. Aber sagen wir mal, wir erklären gleich Sebastian, nicht wir, Sebastian erklärt gleich so ein bisschen den Plot. Aber vorher mal so eine Szene, damit man mal so weiß, wovon man hier redet. Cao Cao ist so ein mysteriöser, legendärer Held da, der da so ein bisschen die Fäden zieht und auch ganz wichtig ist. Und der ist einer, dem der Film gegenübersteht, als das ist ein großer Held, der hat hier die Geschichte mitbestimmt und so weiter. Und es gibt eine Szene, wo er beim Kumpel von sich, in dessen Kleid, bei dessen Familie auf so einem Bauernhof unterkommt. So, und das ist absoluter Hammer. So, der kommt da unter und wird von denen versteckt, weil gerade die Armee hinter. Auf der Flucht, genau. Und der kommt da unter. So, dann wacht er nachts auf und hört irgendwie draußen von so 2 Leute tuscheln, ja, wir bringen die um, wenn die schlafen. Und dann glaubt er halt, ja, die wollen uns hier jetzt verraten, ne? Also bringt er die gesamte Familie um, alle Leute, die da rum auf diesem Bauernhof leben, inklusive der Kinder und Frauen, und stellt dann fest, ups, Mist, ich habe einen Fehler gemacht. Die haben gar nicht über uns geredet, sondern um die 2 Schweine, die da um die Ecke stehen. Und die wollten die Schweine umbringen, wenn die schlafen. So, dann gehen sie irgendwie weg, treffen diesen Freund von sich, der war irgendwie Wein kaufen. Und der kommt jetzt wieder und fragt so, ja, wollt ihr schon los und so. Und sie reden so ein bisschen drumherum, weil sie dem nicht erzählen wollen, dass sie gerade seine gesamte Familie ausgelöscht haben. Und sagen, ja, irgendwie, uns ist ein kleines Missgeschick passiert. So ungefähr, also in diesem chinesischen Ehrenmythos, ne? Also irgendwie, wir haben dir großes Leid angetan und all so ein Bullshit. Ja, auf jeden Fall bringen sie den dann auch noch um, weil irgendwie sagen sie, wenn wir den jetzt leben lassen, dann ist der irgendwie sauer auf uns und könnte mit einer Armee hinter uns herreiten oder so. Also bringen sie den auch noch um. Und die Moral davon ist, dass der Typ dann vom Film selbst dafür bewundert wird, wie wenig er sich von seiner Mission abbringen lässt. Selbst wenn er aus Versehen eine komplette Familie auslöscht, geht er mutig und gerade seinen Weg weiter, weil er weiß, er muss China retten und da ist das nicht so schlimm. Das ist unglaublich. Ich habe echt gedacht, what the fuck?
Das ist die beste. Sau hat ja hat noch eine andere super Szene. Da wird er gefangen genommen und zum Gouverneur von Schniggidischnupp gebracht. Ja?
Oh ja.
Und dann überzeugt der den Gouverneur, sich ihm anzuschließen, anstatt ihn hinzurichten, indem er im Grunde genommen super arrogant zu ihm ist. Der steht dann einfach da und erklärt ihm, ja, was für ein Untermensch er ist. Und dann ist der Typ so beeindruckt davon, was für ein Riesentyp Schau ist, dass er sagt, alles klar, Mann,
Sie sind der wahre Held hier und ihnen muss ich folgen.
Das ist echt so gut.
Das ist wirklich,
Mein Gott, das ist aber auch etwas, was in den Videospielen drin vorkommt, wirklich Dialoge, wo man sich einfach denkt, was? Oder auch so Handlungspunkte, wo dann, es geht immer nur um Ambition, um Ehre, um Verantwortlichkeit, irgendeine, die Erfüllung von irgendwelchen Loyalitäten, das ist grausamstes Storytelling und auch wirklich auf eine Art und Weise und das erschließt sich einem nicht, auch in den Spielen nicht und genauso ist es in diesem Film halt äußerst stirnrunzelig, was da abgeht. Hervorragend.
Also ich glaube, dass der Sao soll ein ambivalenter Charakter sein. Der eigentliche Held ist ja Liu Bei.
Ja.
Weil Liu Bei ist dem Kaiserhof tatsächlich völlig treu ergeben. Und der Film endet ja mit einer Sequel-Bait-Szene, wo die zwei sich über quasi austauschen. Was sind denn so ihre Pläne? Und Cao Cao will sozusagen selber die Macht ergreifen, während Liu Bei immer noch daran festhält, nein, nur der Han-Dynastie gilt es zu dienen, obwohl die eigentlich völlig am Ende sind und das Land ist schon zersplittert und aufgeteilt zwischen irgendwie diesen 18 Warlords, die sich da irgendwie erhoben haben und so weiter und so fort. Und ich glaube, Liu Bei ist halt, finde ich, erkennbar schon der Held. Und das wirkt so, als ob dann ein zweiter Teil eher auch den Konflikt zwischen diesen beiden Figuren beschreibt, wo Liu Bei halt der Gute ist. Weil er halt einfach, weißt du, bis zum letzten Blutstropfen, ja, ist völlig egal, nur dem Kaiser sozusagen dient.
Ja, aber ich finde, jetzt ist Sebastian mal dran. Dann erzähl mal.
Plot. Was ist die ganze Geschichte, okay.
Nee, so wie es losgeht, jetzt redet die André die ganze Zeit von irgendwelchen Leuten, wo wir noch gar nicht wissen,
wer das ist. Das stimmt schon. Also wir haben am Anfang unsere drei Helden kennengelernt. Das sind Liu Bei und seine Freunde, seine Brüder im Kampfe, Guang Yu und Zhang Fei. Das sind praktisch niedere Kämpfer. Die haben keinen Adelstitel, die haben keine Armee, die sie anführen. Liu Bei ist zwar entfernt mit dem Königshof der Han-Dynastie verwandt, aber er ist so der ganz straighte, ehrenhafte Kämpfer, der will den bösen General Dong Zhuo aus, der die Macht an sich gerissen und den Prinzen entführt hat, vom Thron stoßen. Und deswegen ist er im Film da dabei zu kämpfen. Am Anfang die gelbe Turban-Revolution, die ist noch ein Vorgeplänkel. Und der ganze Film erzählt eine Phase in der Geschichte der Drei Reiche, die basiert auch auf wahren Begebenheiten. Das alles ist so um 180 bis 190 nach Christus passiert in China. Natürlich stark verzerrt und romantisiert. Und die Geschichte der Drei Reiche beginnt dann in den 200ern. Das ist ja eher der Untergang der Han-Dynastie. Also ein Könighaus, das durch halt Naturkatastrophen und Rebellionen und solche Geschichten ein bisschen zerrüttet ist, wo es einem General gelungen ist, die Macht an sich zu reißen. Und der Film beschreibt so ein bisschen die Reaktion darauf. Und da haben wir zum einen am Hofe Dong Suos, der jetzt die Macht an sich gerissen hat, diesen Warlord, den Poeten, den Politiker und Großkanzler der östlichen Han-Dynastie Cao Cao oder Cao Cao, der sich dagegen auflehnt, der versucht Dong Suo umzubringen, der Versuch geht schief, er wird dann verfolgt, was dann wieder zu dieser Szene führt, wo er wirklich als so jemand dargestellt wird, der über Leichen geht, um seine Ambition zu erfüllen und seine Ambition ist es halt weg mit der aktuellen Han-Dynastie und im Ende des Films erfährt man auch, meinetwegen, dann installiert er halt sein eigenes Reich. Das ist so sein Storyfaden. Und er ist auch der Einzige, der so ein bisschen nicht mit, er ist ganz gut oder als ganz böse gezeichnet wird, sondern er ist irgendwo dazwischen, was aber auch die interessante schauspielerische Leistung mit sich bringt, dass er regelmäßig anfängt zu lachen. Völlig overacted. Und das finde ich so geil. Also so, ich möchte den Drehbuchautoren umarmen, ja, für dieses kleine Meisterstück, ja, der Dramaturgie. Dass Cao Cao immer wieder laut heißt, das Lachen anfängt und seine Sicht der Dinge erklärt. Was für ein seltsamer Typ.
Und dann, das würde mich jetzt nämlich mal interessieren, weil jetzt hast du ja so die wichtigste Story, also das Cao Cao vereint dann noch so 18 Warlords um sich, die alle irgendwie so 20 bis 50.000 Mann mitbringen und will dann halt gegen diesen Dong Zhuo in Krieg ziehen und außerdem schließen sich diese drei Helden da noch an, die werden am Anfang nur ausgelacht, weil sie ja keine Armee hinter sich haben, aber beweisen sich dann und sind dann Teil davon und dann gibt's halt Krieg. Ja. So, und jetzt haben wir das alles erzählt und der Typ, der glaube ich der bekannteste Schauspieler ist und der groß auf dem Plakat ist, den haben wir gar nicht erwähnt.
Nee.
Deswegen, das hat mich nämlich auch gefragt, ist das irgendwie so eine super wichtige Figur in den Spielen oder warum?
Mega, mega. Es geht um Lu Bu. Lu Bu ist der stärkste Krieger der Welt. Der ist in dem Fall vom Bösewicht Dong Suo angestellt im weitesten Sinne. Und der ist praktisch, der hat eine Rüstung an, die hat so eine Dämonenfratze auf dem Brustpanzer. Der hat ein total geiles Charakterdesign, auch in den Spielen, mit so mega langen Pfauenfedern auf seinen Helm. Und ich finde das auch so geil, wie das in dem Film gespiegelt wird. Der hat im Spiel sein eigenes Theme, sein eigenes Gitarrenthema. Wenn der auftaucht, ändert sich die Musik. Und in der zweiten Mission des Spiels taucht er bereits auf. Das ist die Schlacht am Hulao Pass oder Battle at Hulao Gate, was im praktisch das Highlight des Films ist, praktisch die dramatischste Szene. Also der Film basiert also erst auf den ersten beiden Missionen bloß des Spiels. Und in der Mission taucht Lu Bu auf und du kannst nicht gewinnen. Der ist viel zu stark, du musst fliehen. Und das ist auch eine der essentiellen Lektionen, die jemand lernt, der ernsthaft Dynasty Warriors spielt, ist, dass Lu Bu zu besiegen eine der großen Leistungen im Spiel ist. Am Anfang des Spiels machst du das schon gar nicht, da fliehst du einfach nur für ihm und seinem roten Pferd Red Hair. Und im Spiel kommt er auch vor, im Film kommt er jetzt auch vor, als so die Hand des Bösen, ja. Er ist sozusagen die Exekutive von Dong Suos Militärregime. Und der Schauspieler, der redet nicht viel, der ihn spielt. Suet Lam? Nee, Quatsch.
Louis Koh.
Ja, genau. Der guckt aber immer so grimmig, ja, und zuckt mit dem Mundwinkel, weil er es kaum an sich halten kann, seine Bösartigkeit. Und ab und zu wird auch gezeigt in Rückblenden, wie er halt Leuten den Kopf abschlägt, ja, bevor sie überhaupt blinzeln können. Und solche Extremitäten werden ihm vorgeworfen. Und sein Thema ist Blitz und Donner. Im Videospiel ist auch in seinem Musiktrack im Hintergrund Donner eingespielt, ja. Und genauso ist im Film dann eben seine Hellebarde mit Blitzen aufgeladen und er schickt Blitze durch seine Gegner und das ist alles ziemlicher Blödsinn. Aber der hat relativ wenig plotrelevante Action. Der wird halt ab und zu losgeschickt, guckt grimmig in die Kamera und an einer Stelle, aber dazu kommen wir vielleicht später, rettet er einer der vier Schönheiten Chinas das Leben.
Ja, er hat die glaubhafteste Liebesgeschichte, die ich jemals in einem Film gesehen habe.
Dann reden wir jetzt einfach mal drüber. Das ist einer der größten Fremdkörper, die ich jemals in einem Film erlebt habe. Irgendwie zwischen der Anbahnung der großen finalen Schlacht und der finalen Schlacht am Hulao-Tor läuft Lu Bu durch so ein Drehort in Neuseeland wahrscheinlich und er blickt eine in Blau gekleidete Schönheit, die ins Wasser geht, die sich umbringen will. Und es stellt sich raus, die Frau heißt Diao Chan. Das ist eine der vier Schönheiten des antiken China und sie will sich umbringen, weil sie eben diesem bösen Dong Suo versprochen ist und sie will ihn aber nicht heiraten und er gibt ihr dann sein Siegel, ja, da steht drauf, ich bin Lu Bu und das soll sie beschützen und er wird für sie da sein und er wird das alles klären und dann kann er ja sie heiraten und sie fragt ihn, meinst du das wirklich ernst? Na klar meine ich das ernst und dann fragt er sie nach ihrem Namen. Und dann verharren sie im Wasser. Nee, nein, dann sind sie schon am Ufer. Aber dann verharren sie, die Kamera kreist da noch ein bisschen durch Neuseeland und das war's. Und danach hören wir nie wieder was davon. Und das habe ich jetzt auch bloß nachträglich recherchiert, wer das eigentlich ist. Ich weiß, ich glaube, der Chinese, der asiatische Zuschauer, der die Geschichte der drei Reiche in- und auswendig kennt, weil sie alle zwei Monate in irgendeinem anderen Medium hinterherkommt, der weiß Bescheid. Aber das ist für den westlichen, für den nicht eingeweihten Zuschauer so ein Fremdkörper, weil es keine weitere Rolle spielt. Das ist sowas von fucking weird.
Naja, es spielt ja schon noch eine Rolle, aber so ganz merkwürdig. Erstmal ist es natürlich für ein westliches Publikum weird, dass der Bösewicht der Einzige ist, der 5 Minuten vor Schluss noch eine Liebesgeschichte spendiert bekommt und nicht die eigentlichen Helden. Dann ist natürlich, dass die sich da einfach mal so innerhalb von 30 Sekunden in so einen Typen unsterblich verknallt, ist die nächste Absurdität. Dann hast du natürlich gerade erzählt, dass sie die Braut ist von Dong Suo, das weiß er ja aber nicht. Das ist ja eigentlich dieses große Shakespeare'sche Drama, dass er ihr sein Siegel da mitgibt, damit wenn sie jetzt einen bürgerlichen Ehemann heiraten müsste, dann würde sie dem einfach das Lu Bu-Siegel zeigen und dann würde der wahrscheinlich schreiend wegrennen und sie in Ruhe lassen. Ne? Aber die Tragik ist natürlich, dass sie den großen Kanzler da heiraten soll und der würde vielleicht anders reagieren und das würde einen Keil zwischen die treiben. Aber das wird nie aufgelöst.
Nee.
Das Einzige, wozu es gut ist, ist, dass natürlich Lu Bu am Schluss gegen die drei Helden kämpft und gewinnt Und dann aber auf einmal sie quasi in Gefahr gerät, weil der Kanzler da ankommt und jetzt mit ihr da irgendwie was machen will. Und das spürt er aus irgendeinem Grund. Und deswegen sagt er tschüss und geht. Und dann ist der Film fast vorbei. Also das, die drei Helden verlieren quasi den Schusskampf und Lubu geht einfach, weil er muss da irgendwas regeln, was dann aber überhaupt nicht mehr gezeigt wird. Also das ist alles sehr weird.
Ich glaube, das ist hart auf Fortsetzung ausgelegt. Ich glaube, das sind alles Sachen, die in einem zweiten und vielleicht schon mitgedachten dritten Teil eine Rolle spielen sollen. Genauso wie ja auch Liu Bei eigentlich in dem Film eine viel kleinere Rolle spielt als zum Beispiel Guang Yu, der die coolen Kämpfe bekommt.
Mhm. Ja, das ist praktisch ein Prolog. Der ganze Film ist der Prolog überhaupt. Der endet ja auch mit den Worten, die Geschichte der drei Reiche beginnt. Weil am Ende des Films sind praktisch drei Parteien aus diesem Konflikt hervorgegangen. Einmal Liu Bei, unser Held, einmal Sa Cao, der etwas ambivalente, machtbesessene Antagonist. Und dann einmal jemand, der überhaupt gar nicht groß vorkommt, Sun Jiang, der irgendwie das Reichssiegel sich krallt, nachdem der Bösewicht geflohen ist und damit auch praktisch sein eigenes Reich legitimiert. Und das sind dann eben die drei Reiche, Wei, Shu und Wu, die letztendlich Inhalt der Geschichte der drei Reiche sind. Aber das ist alles noch so viel. Das ist so viel Holz, was der Film oder die Regisseure dann noch vor sich haben, was diese Romanvorlage auch hergibt. Das wäre totaler Wahnsinn, das irgendwie alles auszuerzählen. Und sie haben sich halt so eine komische, in keiner Form abgeschlossene Geschichte am Anfang dieser ganzen Sache rausgesucht, die einfach kein befriedigendes Ende hat. Ja? Wir haben hier den großen Konflikt zwischen dem bösen General, der die Macht an sich gerissen hat. Wir haben eine Allianz aus 18 Warlords plus unserem Heldentrio, die gegen ihn antreten. Und der große Kampf bleibt ergebnislos. Es gibt die Schlacht gegen Lu Bu, wo Lu Bu irgendwann, obwohl er eigentlich siegreich ist, geht. Es gibt den Angriff gleichzeitig von Cao Cao und seinen Truppen auf die Hauptstadt, wo der Prinz und der Thron sind, aber die Hauptstadt ist längst verlassen, wenn sie dann ankommen. Sie ist niedergebrannt, sie ist geplündert, sie haben also nichts erreicht und dann endet der Film praktisch.
Und ja, das ist so weird. Ja gut, wir wissen natürlich jetzt, dass kein zweiter Teil kommt. Das ist ja bei vielen solchen Anfängen immer so und das ist immer total frustrierend. Aber selbst, also ich mag das total gerne, wenn solche epischen Geschichten so ganz klein anfangen und sich dann so langsam entwickeln. Ne? Also das beste Beispiel ist natürlich der erste Herr der Ringe-Film, wo du dann ewig im Auenland bist und dann quasi erstmal so fünf Figuren kennenlernst. Aber das hat der Film ja auch nicht. Der fängt zwar mit dieser ganz kleinen Geschichte an, ist aber trotzdem schon mega sprunghaft von Anfang an. Also du weißt nie, wo die gerade sind oder was jetzt genau das Ziel ist oder wie das jetzt wirklich um wen steht. Man hat überhaupt kein räumliches Gefühl dafür. Nee. Irgendwann sagen die mal, oh, die sind nur noch 900 Kilometer von der Hauptstadt weg oder so. Das wirkt jetzt für mich als jemand, also so historisch gesehen sind 900 Kilometer ganz schön weit, ne, wenn man die zu Fuß gehen muss. Naja, so, und das ist alles sehr merkwürdig. Und das zweite große Problem ist, dass die Figuren, die reden die ganze Zeit bloß entweder diesen Ehrquatsch oder über Pläne. Die haben alle überhaupt keine, also außer Cao Cao vielleicht ein bisschen, haben die ja, also vor allen Dingen die drei Helden, haben überhaupt keine null Persönlichkeit.
Keine.
Da gibt's auch überhaupt kein, es gibt nicht einen einzigen Gag, den die untereinander machen oder überhaupt mal, dass die über irgendwas reden. Die sagen immer bloß, wir sind unserem Kaiserhaus treu ergeben und unser nächster Schritt oder unser nächster Plan ist das und mehr sagen die nicht.
Richtig. Es gibt kein natürliches Gespräch in diesem Film.
Sowas die Struktur ist halt auch furchtbar, ne?
Ja.
Das geht los mit diesem völlig zusammenhanglosen gelber Turban-Kram und dann kommt sofort erstmal Zeitsprung. Das einzig Relevante, was passiert ist, dass sie den bösen Dong Zhao da quasi retten, der dann hinterher den kaiserlichen Erben ja als Geisel hält. Und dann, du folgst erst der Geschichte von diesen drei Kampfesbrüdern, dann kommen sie ja in die magische Höhle.
In die Expositionshöhle.
In die magische Expositionshöhle, wo sie dann auch ihre Superwaffen bekommen sollen, wo sie erklärt kriegen, dass sie alle voll auserwählt sind und dass diese Waffen immer stärker werden, je mehr bla 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 und so. Und dann fängt die magische Trulla, die begegnen dort einer magischen Trulla in dieser Höhle, die ihnen das alles erklärt und ihre Waffen gibt. So. Und die fängt dann an und erzählt von Cao Cao. Ne? Hey, kennt ihr doch, oder? Und alle so, ja, kennen wir. Und dann denkst du, ja, jetzt kommt eine kleine Rückblende, die diesen Charakter vorstellt. Aber dann fängt das Sau-Sau-Movie an. Dann kommt das. Du, zwischendrin denke ich, sag mal, sind die echt immer noch in dieser Höhle? Ist das immer noch die Erzählung von der Frau in der Höhle? Und tatsächlich, ich weiß nicht, das ist eine halbe Stunde oder sowas, wo es die ganze, auf einmal nur die Erzählung in dieser Höhle ist, weil halt auf einmal dieses ganze Sau-Sau-Ding da reingeklatscht wird.
Und es ist auch so befremdlich, wie Exposition immer nur aus dem Off passiert. Du hast Aufnahmen in Neuseeland, wie unsere Krieger irgendwie Gedanken verhangen, irgendwie auf Steinen oder am Fluss stehen und wie eine Boyband sich so ein bisschen drapieren in der Landschaft, und aus dem Off hast du irgendwie Dialoge, wo sie ganz selbstverständlich sagen, so, ja, wir müssen jetzt zum Gipfel der Helden, weil da treffen sich ja die ganzen Warlords, die gegen Dong Suo sind. Ja? Das wird dir einfach als Zuschauer erzählt, dass es so ist, dass alle Bescheid wissen. Niemand stellt das in Frage. Und genau so ist, wird jede Information in diesem Film transportiert. Alle wissen Bescheid.
Das, ja, aber der hat sich, glaube ich, auch echt in seine Drohnen verliebt, ne? Also die Hälfte dieses Films, also alles, was die in Neuseeland gedreht haben, sind irgendwelche Drohnen-Landschaftsaufnahmen von weit oben, hauptsächlich von irgendwelchen Flussdeltas, die im Film selbst gar nicht vorkommen. Also der hat alle möglichen Fluss- oder Naturschauspieler oder irgendwelche Rockformations, die er irgendwie cool fand, hat er alle mit seiner Drohne von oben gefilmt und schneidet die vollkommen beliebig einfach immer wieder rein. Auch so Bergkuppen wie bei Herr der Ringe, ne? Davon hat er 10 verschiedene, die schneidet er auch mal wieder rein. Und seine Helden stellt er andauernd auf irgendwelche Berggipfel. Also die machen, wir können den ganzen Tag nichts anderes machen, außer ohne irgendeinen Grund dafür, auf irgendwelche Berge hochzusteigen, sich da einmal kurz für ein Foto hinzustellen und dann wieder runterzugehen.
Ja.
Und das zeigt er uns die ganze Zeit. Also da ist er stolz drauf. Ne? Das sind seine Production Values, die er sich bei den Kämpfen und den Special Effects gespart hat. Also seine Drohne, ich glaube, die sind die ganzen, wie so ein kleines Kind, das den ganzen Tag mit seiner Drohne rumfliegt und dann irgendwie diese Aufnahmen vollkommen sinnlos zusammenschneidet.
Der ist auch so komisch geschnitten. Du hast diese extrem weiten Landschaftsshots und dann eine Nahaufnahme, die komplett verhindert, dass du irgendwie ein Gefühl dafür bekommst, wo sind wir gerade, wo bewegen wir uns hin, wie sieht dieser Ort aus. Das ist einer der verwirrendsten Filme, also vom Schnitt und vom Visuellen, die ich jemals erlebt habe. Auch in den Kampfszenen, gerade in der finalen Schlacht des Heldentrios gegen Lu Bu, ist es so unfassbar schwer, überhaupt zu erkennen, was passiert. Das sind die Zwischensequenzen in den Spielereien. Die sind ähnlich bescheuert, was die Martial Arts angeht und diese übermenschlichen Fähigkeiten, aber sie sind wenigstens lesbar. Und in dem Film ist die Action einfach auch ein bisschen zu unübersichtlich geschnitten. Aber ich mochte den Effekt, ja, eine Kamera rast einem Spalt an der Erde hinterher, der sich wegen der Macht des Angriffs auftut. Ich glaube, der kommt 3-mal vor, dieser visuelle Gag. Da musste ich jedes Mal schmunzeln. Aber sonst war das für mich echt auch einfach vom Schnitt her ein äußerst unkomfortabler Film.
Der hat auch vorher schon, also zum Beispiel, es gibt diese Szene, da sitzen sie alle in dieser Höhle, ne, sind auf diesem Heldengipfel mit den anderen Freiheitskämpfern, haben sich zusammen. So, jetzt schickt hier der böse Dong, schickt seinen drittbesten Kämpfer in diesem Falle, den Hua Xiang, den schickt er los. So. Jetzt, der enthauptet erst ein paar Opfer und dann sagt der Guang Yu, alles klar, ich gehe da hin. Der macht den platt, ist zurück, bevor der Wein kalt geworden ist. Mhm. Das fand ich sogar ganz nett. Und jetzt, das war die ganze Zeit so ein, okay, das war der Typ, der diesen Hu Lao Pass blockiert. Und jetzt dachte ich, alles klar, jetzt geht's weiter zur Stadt. Jetzt können sie diese Hauptstadt angreifen. Dann kommen sie aber da an und dann ist der Hu Lao Pass tatsächlich auf einmal eine Brücke, die über einen Canyon führt, wo dahinter ein Tor ist, das auch noch beschriftet ist als Hu Lao Pass, damit wir auch wenigstens wissen, wo wir sind. Und ich dachte, Moment mal, aber ich dachte, der Hu Lao Pass ist direkt da unten, wo der Typ wartet. Und wieso ist er jetzt hier? Und dann ist ein Teil dieser Armee ist dort und kämpft schon. Und ein anderer Teil ist aber hinten noch am Ranreiten und wieder die drei Helden kämpfen irgendwo gegen Lu Bu. Und es ist so ein Hin und Her. Du hast keine Ahnung, wer ist jetzt wo und wo befindet sich überhaupt dieser Hu Lao Pass. Der fällt ja dann auch. Und dann denkst du, so, jetzt sitzt du jetzt in der Stadt? Nee, der Typ, der böse Dong sagt irgendwas von wegen so, Hu Lao Pass ist gefallen, ja, dann packen wir mal unsere Sachen zusammen und gehen weg. Und dann denkst du so, okay, dann muss da auch noch eine gewisse Distanz dazwischen sein, sonst stünden die ja schon bei ihm im Vorgarten. Und du hast keine Ahnung, wie die Geografie aussieht.
Ja, da gibt's auch eine Szene, wo es werden ja zwei Schlachten gleichzeitig geschlagen. Einmal reitet Cao Cao in Richtung der Hauptstadt und einmal greift das Heldentrio am Hu Lao Pass Lu Bu an. Und dann schneiden dann schneidet der Film halt die spektakulären CGI-geladenen Spezialangriffe von Cao Cao so mit denen des Heldentrios zusammen. Und mitten in diesem Effektgewitter ändert sich der Schauplatz und du merkst es nicht. Und bist nur umso verwirrter. Das ist so furchtbar. Grundgütiger.
Und man musste doch über den Hulao-Pass, man kommt doch gar nicht anders zu der Stadt, dachte ich. Deswegen ist er doch so wichtig.
Ich verstehe es nicht wirklich. Also im Spiel heißt es auch übrigens Hulao Gate immer nur, also das Hulao Tor, was auch so eine große Mauer ist und ist irgendwo auch in den Bergen. Aber so wie es im Film dargestellt wird, mit dieser albernen Schlucht in der Mitte, das hat mir auch irgendwie gar nichts gegeben. Und ich fand es auch sehr lustig, dass dieser Unterschlupf der Helden, wo sie eben mit diesen 18 Warlords die Rebellion planen, da trägt die das Tor die Aufschrift Festung. Das fand ich auch sehr schön.
Ja, das war durch den ganzen Film durch, hing da immer irgendwo Schilder, wo einfach drauf stand, was es ist und nicht die Namen. Aber ja. Es ist dann auch, immer wenn der Film, der tut dann zwischendurch so clever, bei einer Schlacht am Anfang, die verteidigenden Leute, die lassen die Gegner so reinlaufen und machen dann so eine ganz merkwürdige Schild-Kombination, die so ein bisschen so an diese frühen Asterix-Obelix-Zeichentrick-Filme erinnert hat, ne, von den Römern da. Man hat aber auch nicht wirklich verstanden, was der Plan war. Und die da reingelaufen sind, waren so selten dämlich. Die sind einfach immer weitergelaufen. Ich wusste gar nicht, wo die hinwollen. Also das war alles sehr merkwürdig. Und dann am Schluss, das habe ich gar nicht verstanden. Weil als sie über diesen Pass wollen, ist der große Trick der Angreifer. Die müssen quasi das Tor angreifen, ne? Also unsere Helden mit ihrer Armee. Und deren Trick ist, weil die nicht genug Leute haben, dass sie die Hälfte ihrer Soldaten sind in Wirklichkeit nur aus Stroh. Und dann geht aber irgendwann der Wind zu stark und dann fliegt dieses Stroh rum und sozusagen sie sind enttarnt und der Feind weiß jetzt, oh, die Hälfte der Soldaten ist gar nicht echt. Aber beim Verteidiger würde ich das ja, wenn die jetzt sozusagen verteidigen würden, dann würde ich das ja noch nachvollziehen, weil man damit verhindern kann, dass die anderen angreifen. Aber wenn du selbst angreifst, was bringen dir denn dann irgendwelche Strohheinis, die dann stehen bleiben, sobald du losläufst?
Ja, vor allem, weil diese Szene ist auch so konsequenzlos. Da stehen sie da, schauen sich gegenseitig an. Ja, die Kamera zoomt auf Lubus Ohren, ne, um zu zeigen, oh, der lässt sich nicht so leicht reinlegen. Der hört das Stroh rascheln. Und dann sieht man, wie ganz viel Stroh ja, durch die Armee geweht wird. Und alle tun so, als würden sie es nicht merken. Und dann kämpfen sie trotzdem. Also das ist wirklich genauso wie die Szene mit dem Dekret, ja. Irgendwie, als sie dann die Rebellion planen, da zückt dann Cao Cao plötzlich ein Dekret des Prinzen, ja, das er aus dem Palast geschmuggelt hat. Hier, da gibt's einen offiziellen Aufruf zu rebellieren. Und dann sagen sie ihm, das kann doch gar nicht echt sein. Er sagt, nee, das ist nicht echt. Und dann sagen sie, spinnst du? Und er sagt, hey, wenn wir hier verlieren, ist das unser kleinstes Problem. Und wenn wir gewinnen, wer wird das anzweifeln? Und dann verbrennt er es.
Ja, genau, dann wirft er es hinter sich. Das ist voll Feuerschale.
End of story. Und es kommt nicht mehr vor. Es hat keine weitere Relevanz. Was ist in diesem Film los? So viele. Und ich kann mir vorstellen, das hat ein bisschen mit der Romanvorlage zu tun, weil das einfach Plotpoints aus diesem Roman sind, aus der Geschichte der drei Reiche, die halt einfach wegen Wiedererkennungswert und so nach dem Motto, haha, erinnert ihr euch am Hulao-Tor, die Strohmänner, dass es einfach gezeigt werden muss aus irgendeinem Grund. Aber es wirkt für dich als nicht eingeweihter Zuschauer einfach nur unglaublich willkürlich, was in diesem Film passiert. Und wo wir es vorhin davon hatten, dass ja jemand, der drittstärkste Krieger der Han-Dynastie dann immer wieder die Helden der Rebellion abwehrt, bis Guan Yu den Treiben ein Ende macht. Da finde ich ja sehr schön, dass er jedem dieser Kämpfer den Kopf abschlägt und dieser Kopf fliegt dann auch die Berge hinauf in die Höhle der Widerstandskämpfer auf ihren Kriegsplanungstisch. Und das in erstaunlich hoher Zahl. Also da fliegen Köpfe durch die Gegend und generell, was in diesem Film geköpft wird, finde ich äußerst interessant. Vor allen Dingen, weil dieser Film visuell eigentlich sehr wenig Gewalt darstellt.
Es ist total auffällig. Also mir ist das irgendwann aufgefallen und da habe ich in der Schlussszene drauf geachtet oder in der letzten Massenszene. Man hat ein einziges Mal gesehen, wie ein Schwert einen Körper getroffen hat. Also der bohrt den einen auf, aber das war wirklich das Einzige. Und das ist immer so geschnitten, dass man es nicht sieht. Also Gewalt oder Blut gibt es auch gar nicht, selbst wenn man dauernd im Kopf.
In der einen Szene, wo sie diese absurden Formationen machen, was übrigens auch so ein Typikum ist, ich glaube in Red Cliff und so, da gibt's das auch, da ich glaube, das ist die Vorstellung, um zu illustrieren, dass hier besonders schlaue Feldherren einen ganz gewieften Plan ausgeklüngelt haben, dass diese ganz komplizierten Formationen eingenommen werden, die sich ständig verändern, was eine normale Armee niemals auf die Kette kriegen würden. Die hatten ja auch keine 5 Monate Zeit, diese Choreografie zu üben, aber egal, auf jeden Fall in der Szene siehst du Speere, die immer wieder andere Gegner treffen und da gibt es Blut tatsächlich. Das wird deswegen auch aufgefallen, weil der Film ansonsten sehr anämisch ist. Also ansonsten vermeidet er Blut eigentlich.
Ja, und was mich total gewundert hat, weil er sich halt bei der Gewalt so zurückhält, ne, und eigentlich relativ unerschreckend ist, selbst wenn die da diese Familie abmetzeln, das sieht man nicht, man sieht nur danach, wie alle tot rumliegen, aber da ist auch nicht irgendwie so, dass das sonderlich grausam wäre, dass der Anblick. Aber auf der anderen Seite, wie der Film mit sexueller Gewalt umgeht, ist und gerade in der Videospielverfilmung, ist total offensiv, ne? Also man sieht andauernd im Hintergrund von diesen Massenszenen, wie irgendwelche einfachen Soldaten irgendwelche Bauernfrauen wegschleppen oder sich an denen vergehen. An einer Szene wird irgendwie die Mutter des Kaisers irgendwie vor seinen Augen vergewaltigt und sowas. Also jetzt zumindest der Ansatz davon. Mhm. Das hat mich total so bei der Gewalt dermaßen prüde, aber dann sozusagen dieses Kriegselement der Massenvergewaltigung wird im Hintergrund andauernd angedeutet. Ja. Das fand ich total weird.
Zumindest nicht explizit. Die Beschreibung von, das ist eine Off-Erzählung, die dabei läuft, während Dong Zhu das macht. Die Beschreibung ist allerdings, er habe den Harem des Kaisers entweiht.
Ja.
Ja, aber auch das ist halt auch nicht so explizit. Der Film ist generell nicht so explizit. Also er hat ja dann auch seine Konkubinen, der böse Dong Zhu, und die kitzeln ihn und streicheln ihn immer nur und sind die ganze Zeit auch noch angezogen. Und das ist auch so eine Mischung aus Prüderie und doch noch aus einer gewissen Brutalität und Erbarmungslosigkeit in der Erzählung. Das ist äußerst merkwürdig. Und ich denke mal, das ist auch so ein bisschen in Richtung der chinesischen Kinozensur geeicht. Allerdings ist auch die Spielvorlage eine relativ unblutige. Du haust da zwar zum Teil 2000 Gegner platt im Spielverlauf, aber da fließt nicht viel Blut, eigentlich gar nicht, da fliegen keine Körperteile, und deswegen passt es eigentlich noch. Und auch diese, das mit der sexuellen Gewalt, ich habe die Zwischensequenzen oft weggedrückt, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass das so dominant vorkommt, zumindest in der Spielversoftung nicht.
Genau, also hier ist es auch nicht dominant von der Erzählung her, es ist aber andauernd im Hintergrund. Also ja. Da muss irgendjemand gewesen sein, der andauernd irgendeinem Statisten gesagt hat, aber du da hinten rechts, mach das mal. Das passiert ja nicht von alleine. Also irgendjemand hatte das auf jeden Fall konsequent auf dem Plan, dass einem das durchaus auffällt. Normalerweise fällt einem ja nicht auf.
Ein leichtes Mittel, um den Bösewicht zu zeichnen.
Ja, ja, klar.
Ein plumpes Stilmittel gewesen. Also generell ist dieser Film, ist der seltsam. In so vielerlei Hinsicht ungewohnt, er wirkt willkürlich in den Szenen, die er aneinander reiht, er schließt sich dir nicht, wenn du nicht nebenher Wikipedia liest oder das alles nachbereitest. Gleichzeitig ist die Story super simpel, die er erzählt. Das ist total seltsam.
Ja, aber ich habe also so früher beim Fantasy-Filmfest immer, ne? Also sagen wir mal so von Mitte 95, sagen wir mal von 95 bis 2005. Da liefen immer 3-4 solche Wutscha-Filme auf 35 mm noch damals, und zwar ohne den ganzen CGI-Dreck. Da hat man nie verstanden, was das alles soll, aber es war einfach mega geil, weil einfach diese Martial-Arts-Szenen so geil waren, oder zumindest oft. Und das hast du halt hier dann auch nicht, ne? Also jetzt einfach, da ist es dann halt nicht gaga genug. Also entweder gibt mir das handgemacht, oder man geht in diese CGI-Gaga-Richtung, aber dann muss man auch wirklich abliefern, ne? Ja. Und das tut er einfach zu wenig. Aber wo du die Spiele kennst, eine meiner Lieblingsszenen, eine meiner beiden neben dieser Zombie-Szene vom Anfang, ist natürlich die im Wald, wo, ich weiß gar nicht, das sind Lu Bu und wer ist der andere?
Lu Bu verfolgt Xiao Xiao oder Kakao.
Ja, genau. Also der eine rennt den anderen her und die Bäume sind so ganz dicht. Das heißt, es ist erstmal ist das, am Anfang ist das ohne CGI, das ist schon mal ziemlich geil gefilmt, weil die durch diesen sehr, sehr engen Wald da reiten. Also das sieht wirklich gefährlich aus. Da irgendwie nicht einen Baum zu treffen, ist schon echt ein Wunder. Das ist schon mal sehr cool. Und dann fängt der CGI-Part an und auf einmal driften die um diese Bäume rum, wie wirklich in Fast and Furious 3 Tokyo Drift. Ne? Wie die damals in dem engen Parkhaus da um die Ecke gedriftet sind, so machen die das hier auch, bloß dass das Pferde sind statt Autos. Ne? Aber die Animation ist dieselbe. Das wäre, als wenn du in GTA einfach das Automodell durch ein Pferdemodell ersetzt. Ne? Das ist 1:1. Und das fand ich ganz cool. Aber reitet man im Spiel, kann man das da auch machen?
Ja. Also man kann reiten, dieses Driften und sowas, alles weitere ist nicht mit drin. Aber du hast einen Mount, was du auch jederzeit rufen kannst im Spiel. Und auch Lu Bu, den kannst du auch spielen, der hat auch das richtige Pferd. Da habe ich mich sehr gefreut, noch bevor das beim Namen genannt wurde, Red Hair, habe ich erkannt, oh yes, es ist Red Hair. Das ist also Kostümdesign, Und auch die Musik, diese E-Gitarrenmusik mit den einzelnen Themes. Lu Bu hat ja sein eigenes Theme, was auch im Film dann so ein bisschen angedeutet wird. Das fand ich alles sehr geil und auch so ein paar, so ein bisschen Bullshit. Ja? Die Angriffe gehen so ein bisschen in die Richtung, diese Spezialangriffe, die die Helden haben. Und eine schöne Szene im Kampf, im Endkampf der drei Helden gegen Lu Bu, gibt es auch eine Szene, die wirkt so total random. Ich weiß nicht, ob sie dir aufgefallen ist, wo irgendwie eine große Welle da auf diesem Fluss in der Schlucht auf die Leute zurollt und Lu Bu reitet mit seinem Pferd praktisch wellensurfend diese Welle entlang.
Ja, die Escape from L.A. Szene.
Und das ist halt 1:1 eine Szene, wo sich die Filmemacher beim Intro von Dynasty Warriors 8 Extreme Legends bedient haben. Die kommt da genauso drin vor und die ist auch in dem Intro dieses Spiels kompletter Bullshit. Aber deswegen liebe ich dieses Spiel und ich fand das sehr schön, dass sie sich hier in diese Richtung verneigt haben und das wiederholt haben. Und ja, auch diese Pferdeverfolgungsszene, die auch wirklich, die beginnt ja auf den Dächern des Palasts, ja, wie so ein James-Bond-Film, mit Motorrädern vielleicht, aber dann reiten sie erstmal von Dach zu Dach, reiten durch den Wald und es endet damit, dass Lu Bu praktisch einen kompletten Hang mit seinem Schwert, also mit seiner Hellebarde, zerteilt und abrutschen lässt, um da den Cao Cao, höchstwahrscheinlich damit zu töten, was ihm nicht gelingt, was auch eine geile Übertreibung ist, aber die ist leider nicht gut filmisch eingefangen. Das ist eine CGI-Szene, die verwirrt dich als Zuschauer nur, weil da bewegen sich ganz viele Bäume, es ist ganz viel Staub zu sehen, während die Kamera auch noch rotiert und du bist einfach nur verwirrt. Die haben so viele echt coole Ideen auch drin gehabt, aber sie setzen das nicht um.
Ja, genau. Das mit den Pferden ist aber halt echt geil, ne? Also ja. Wenn sie denn mit dem Pferd wirklich so einen Powerslide machen, also ja. So einen U-Turn oder auch, es gibt in, wo war das zuletzt, in hier Hobbs & Shaw, da gibt's diese Szene mit Idris Elba als dem Superbösewicht, wo er mit dem Motorrad unter so einem Lastwagen durchslidet. Und genau sowas ähnliches machen sie halt mit den Pferden. Das ist so großartig. Ist so gut. Ein bisschen wie diese Pferdestampede-Szene in Abraham Lincoln Vampire Hunter.
Wenn man im Spiel nicht driften kann, dann spiele ich das nicht.
Man kann nicht driften.
Ja, dann müssen die das in Teil 10.
Ist entsetzlich im Spiel.
Ja, dann müssen die das in Teil 10 einbauen, dann kriegen sie mich. Also ohne driften, geradeaus reiten kann ich auch woanders.
Ja, aber das Spiel hat schon seine Qualitäten. Und das Spiel ist auch noch ein bisschen absonderlicher. Also da kommen dann auch im Spiel so viele Kämpfer hinzu, die haben dann teilweise total bescheuerte Waffen. Da gibt's jemand, der hat praktisch ein Handtuch, mit dem er kämpft. Das wedelt er ihnen entgegen oder lässt es durch die Luft fliegen. Es gibt Leute, die haben Fächer oder große Metallkugeln oder schwebende Spielkarten und sowas. Und das macht auch den Reiz des Spiels aus, dass es so viele verschiedene Kämpfer mit so vielen verschiedenen Kampftechniken gibt, was leider in dem Film gar nicht so gut rumkommt. Die werden dann, wenn sie ihre Spezialangriffe auspacken, dann einfach in der Frontalansicht gezeigt, ohne groß, dass man die Wirkung dieser Angriffe sieht. Und sie werfen CGI-Effekte Richtung Kamera.
Ja, das ist langweilig. Bei dem einen leuchtet die Hellebarde rot und dann fliegen Leute durch die Luft. Beim anderen leuchtet sie blau und dann fliegen Leute durch die Luft. Der einzige, der ein bisschen Spezialeffekte hat, Spezialfähigkeiten hat, ist dieser Zauberer zu Beginn, der da irgendwelche Feuerbälle schießt und dann diese Leute da in Zombies verwandelt. Aber bei dem weiß ich ja nicht mal, wer das überhaupt ist.
Ja.
Diese Fraktion kommt ja danach auch nie wieder vor. Nee. Und
hallo,
dementsprechend,
das war Zhang Zhao, der Rebellenführer. Wie kann man das nicht wissen?
Ja. Herzlichen Glückwunsch. Aber genau, dann später, also ich hätte mich da, also zum Beispiel diesen Kämpfer da, der die Leute da, der die Köpfe abhaut und dann die Köpfe wie bei so einem Baseball da in die Höhle zurückpfeffert. Die Kämpfe sind echt öde.
Ja.
Und dafür, dass der Typ eigentlich so groß aufgebaut wird, da hätte ich mir so einen Kartenspieler, der die Leute irgendwie mit seinem Kartendeck köpft oder so, da wäre zumindest mal irgendwie ein bisschen was Interessantes gewesen. Aber gerade da musst du viel, viel mehr liefern, was die Choreografie angeht.
Es gibt ja auch mal so ein freundschaftliches Duell zwischen Liu Bei und Cao Cao und auch das ist jetzt von den Effekten, von der Choreografie, von der Kamera einfach nicht das beste Martial Arts, was man so im Kino sieht. Das geht einfach so viel besser. Was sagst denn du dazu, André? Du bist doch schon eher, du hast sehr viel Martial Arts Filme gesehen. Das ist doch eher unterdurchschnittlich, was der Film hier liefert.
Beste sind die Soundeffekte, wenn die Waffen aufeinandertreffen oder ganz häufig wird ja auch ein Stab auf den Boden gestoßen.
Oh ja.
Da haben sie ganz gute Soundeffekte. Das gibt dem Ganzen nochmal ein bisschen Wumms. Der ganze Rest ist halt so schlechtes Zack Snyder CGI-Gewichse. Das ist halt alles nichts.
Ne? Ja, aber die haben ein bisschen
nicht gut. Manchmal, es gibt dabei einzelne Moves zwischendrin. da siehst du, das ist halt so typisches Wirefu, mhm, ne, also wo die an Kabeln hängen. Das ist ganz gut. Ich mag aber das auch schon mit den Wires nicht. Selbst bei den klassischen Wuxia-Filmen, wo das häufig zum Einsatz kommt, das hasse ich eigentlich auch schon. Also sowas wie Crouching Tiger, Hidden Dragon zum Beispiel, kotze ich auch die ganze Zeit schon, wenn sie da auf ihren 2 Zentimeter dünnen Ästchen auf den Bäumen stehen, da kriege ich auch schon die Krise. Das ist nicht unbedingt mein Genre, was Martial Arts angeht.
Ja, aber es ist immer noch ein bisschen besser als hier. Hier ist es ja völlig beliebig. Klar. Hier fliegen einfach nur Leute zurück und du siehst, obwohl der Seil rausretuschiert ist, siehst du es eigentlich. Weil es so auffällig ist, das sind halt überhaupt keine natürlichen Bewegungen mehr, ne?
Nee.
Dementsprechend.
Vieles in diesem Film hat eher so Symbolcharakter, ne? Es ist keine wirklich klare Handlung, wo du die Motivation nachvollziehen kannst, sondern so immer wieder wie so eine Art, als hätte man einige der Textblenden verfilmt, sonst wäre der Film nur aus Textblenden bestanden.
Ja, also häufig, manche Sachen sehen auch wirklich aus, als hätten sie nicht mal alle Darsteller da gehabt, ne? Da war einer da, mhm, an dem Drehtag, steht vor einem Greenscreen, macht seine Reaction-Shots, macht seine Angriffe und dann der Rest fixet in Post.
Der ganze Schlusskampf ist so offensichtlich vor Greenscreen gefilmt. Also ja, diese Schlucht, da war da nie irgendjemand von denen wirklich da. Und nee, das sieht halt echt kacke aus. Ja. Ich habe auch am Anfang, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, das sage ich jetzt einfach mal so. Aber in den ersten 10 Minuten gab es auch locker eine Handvoll Szenen, die richtig scheiße aussahen, wo das danach aussah, dass sie deswegen so scheiße aussahen, weil die extra für 3D sind und in 2D überhaupt nicht funktionieren. Aber das weiß ich gar nicht, ob der Film überhaupt in 3D ins Kino gekommen ist. Aber ich könnte mir zumindest vorstellen, dass die den damals so konzipiert haben, weil damals gab es ja gerade in China da noch, da hielt der Hype noch an. Macht ja auch total Sinn.
Echt? Ja, ja. Da lebt 3D noch, im Land der aufgehenden Sonne.
Naja, erstmal vor 3-4 Jahren reden wir ja, als wir angefangen haben, oder 4 Jahren. Und ach, krass. Ich meine, 3D gibt's ja in Deutschland auch noch. Also man bringt es kommt
noch Filme in 3D raus. Verschaffen 3D ein langes Leben.
Ach, die macht die Mastern-Filme immer noch in 3D? Das ist ja toll.
Marvel und sowas, Marvel und Wonder Woman und
wirklich?
Sowas.
Das,
und King Kong.
Ja, wegen dem Preisaufschlag.
Aber die werden nicht mehr in 3D gedreht. Da gibt's irgendeinen Subunternehmer, der macht das dann alles nachher, ne?
Ja, in Korea, ne? Es kostet 3 Millionen oder so.
Ach, geil. Ach,
du Schande. Schickst du rüber und kriegst du zurück. Also zumindest würde so. Aber ja, gut, also mal gucken. Also jetzt Avatar 2 wird schon originär in 3D gedreht werden, ne? Also
ich habe ja gedacht, diese Jugendsünde der unserer Kino-Generation haben wir einfach hinter uns gelassen.
Das ist, du bist aber auch so ein Millennial, Heini, ne? Der glaubt, dass das alles seine Generation ist. Das war ja schon der 5. Anlauf, ne? Das macht ja jede Generation einmal.
Ja, aber ich dachte, wir hätten das hinter uns gelassen, unseren Versuch, ja. Das war ja auch in der Welt der Videospiele gab es auch mal eine ganze Zeit lang 3D-Brillen und 3D-Fernseher und so weiter. Und alle haben versucht, auf diesen Zug aufzuhüpfen.
Also
und
eigentlich gab es Sony haben, ja, und sie wollten 3D-Fernseher verkaufen.
Richtig,
das
richtig.
Das ist ja auch das, warum das Ding jetzt quasi am Austrudeln ist. Du kriegst ja keine 3D-Fernseher mehr.
Ja, weil also, niemand sie will.
Es werden auch keine mehr hergestellt. Also das war ja eine Zeit lang, hatte jeder teurere Smart-TV ganz logischerweise 3D als eins der Dinger. So, und das, alle großen Hersteller haben kein 3D mehr in ihren Hauptmodellen. Das ist komplett tot, gibt's nicht mehr. So, also da musst du wirklich schon nachsuchen, um da überhaupt noch was zu bekommen. Das heißt, deswegen gibt's auch keine 3D-DVDs mehr oder kaum noch, weil es gibt halt, die neuen Fernseher haben es halt nicht mehr. Damit ist das tot. Ich kann nur sagen, bei Pressevorführungen zum Beispiel von Kinofilmen, ich habe seit mindestens 5 Jahren keinen Film mehr in 3D in der Pressevorführung gesehen. Gut. Und früher haben die jeden einzelnen Film, der auf 3D ins Kino kam, auch auf 3D im Kino gezeigt, also in der Pressevorführung gezeigt, ne? Weil sie das ja ein bisschen pushen wollten auch. Aber das haben die komplett aufgegeben, weil die Journalisten wollen das auch alle nicht haben, ne? Also das Ding ist am Austrudeln, aber hier, das sah zumindest schwer danach aus. Okay. Dass da noch so ein paar 3D-Sünden drin sind.
Es ist mir jetzt nicht vor die Flinte gekommen bei der Recherche zum Film, das Wort 3D, aber durchaus möglich, dass es vielleicht mal geplant war, wenn das da, vor allem weil es jetzt 2017 begann, die Produktion, und wenn damals noch das 3D-Gespenst durch China geisterte, warum nicht? Interessante These.
So, dann denke ich, wird es Zeit für die patentierte Filmstarts. Wertung für den Film.
Ja, Sebastian, ne, das ist die größte Ehre, die einem Filmkritiker in Deutschland teilwerden kann.
Okay, wie mache ich das?
Eine Filmstartswertung geben zu dürfen.
Okay, was ist die Einheit? Wird das numerisch gemacht?
Sterne. Von 0,
Wertung, halb Sternschritte.
Ja, und es gibt keine Null. Also quasi sind, in Wirklichkeit ist es 1 bis 10. Du musst es nur durch 2 teilen.
Ja, ja. Also ich gebe diesem Machwerk 2 von 5 Sternen, weil es durchaus seinen Charme hat, weil es das Videospiel immer wieder gut zitiert. Wie gesagt, da sind die Charaktere drin, in geil gemachten Kostümen, in derselben bekloppten Story, die das Spiel auch hat. Ich erkenne die ersten beiden Levels des Spiels darin durchaus wieder. Es gibt hier und da echt originelle Übertreibungen beim CGI, leider viel zu wenig. Es hat immerhin noch hier und da noch einen Schauwert, aber es ist kein guter Film. Es ist Trash. Andererseits ist das Spiel auch Trash. Und deswegen harmoniert das eigentlich ganz gut miteinander. Ich bin fast versucht, also es gab Zeiten, als ich den Film gerade schaute, habe ich gedacht, eigentlich ist es der perfekte Videospielfilm, weil das Videospiel auch scheiße ist. Aber beide sind auf andere Arten scheiße, weswegen ich letztendlich dann doch 2 von 5 möglichen Sternen gebe. Mehr kann ich einfach nicht verantworten. Dafür ist der Film strukturell, handwerklich und dramaturgisch einfach nicht mal, ist kein richtiger Film. Ich vermisse da so viel, was ich normalerweise in Geschichten mitbekomme. Eine Heldenreise, Charakterentwicklung, Charakterzeichnung, ein zusammenhängender Plot, Exposition aus dem Film heraus, ja, Show, Don't Tell und so weiter und so weiter, dass ich dem, ja, beim besten Gewissen nicht mehr geben kann.
Ja, ich schließe mich da bei der Wertung an. Ich gebe auch 2 Sterne. Das mag man jetzt nach unserer Diskussion nicht da herauslesen, aber mein Hauptproblem ist, dass es halt viel zu wenig Bullshit gibt. Gerade in den Action-Szenen hätte ich viel, viel mehr Bullshit gebraucht, weil so war es zwischendurch echt langweilig. Der Film dauert ja auch mal locker 2 Stunden oder ziemlich genau 2 Stunden. Dementsprechend ist da nicht mehr drin, weil vieles war einfach langweilig. Und die Sachen, die ich richtig weird fand, die kann man dem Film entweder abziehen, ich halte sie ihm aber eher zugute. Also die Sachen, die mich total auf dem falschen Fuß erwischt haben, die fand ich dann ja zumindest irgendwie, die haben mich zumindest bei der Stange gehalten, ne? Während ja viele andere Sachen einfach öde waren oder doof oder haben einen nicht mitgerissen. Die Figuren sind alle langweilig. Ja, also 2 Sterne von mir.
Ja, boring, aber ja, ich schließe mich an. 2 von 5 erscheint mir richtig, wenn ich auch so ein bisschen überlege, wie viel schlechter wir schon gesehen haben. Ich finde, er hat durchgehend immerhin eine ganz gute Energie. Er hat echt Stellen, die fand ich brillant bescheuert. Das mit die powerslidenden Pferde fand ich wundervoll zum Beispiel. Ja, er war halt unterhaltsam und unfreiwillig komisch genug, dass ich das Gefühl hatte, so, das ist eigentlich ganz okay, gerade für 2 Stunden. Außerdem wirklich, also Ausstattung zum Beispiel ist echt gut. Die Kostüme sind gut, Beleuchtung ist gut, einige von den Locations sind echt schön eingefangen. Also er hat schon auch da so seine handwerklichen Qualitäten.
Ja. Deswegen in den großen Massenszenen betet man immer, dass er möglichst schnell in die Nahaufnahmen rüberschaltet. Weil aus der Ferne sieht es halt sowas von billig und scheiße aus. Und sobald er dann in die Nahaufnahme geht, hast du vernünftige Kostüme, vernünftige Ausstattung, alles okay. Aber sobald, irgendwann gibt's so eine Szene, da ist so ein ganzer Berg handvoller Zelte. Mhm. Und das sieht aus, als ob ein 3-Jähriger die gemalt hätte. Also das war einfach so furchtbar. Also als Papa da aus Versehen die Photoshop-Datei aufgelassen hätte und er hat dann da einfach mal ein paar Zelte reingemalt. Also ist ganz furchtbar.
Die Bildrate stockt manchmal, wenn sie irgendwo eine Zeitlupe einbauen, wo ihr Rohmaterial die Zeitlupe nicht hergibt und sowas. Also handwerklich sind da auch manchmal so ein paar Dinge dabei, wo ich mir auch denke, what the fuck, das wäre bei mir niemals durch die Qualitätssicherung gegangen. Aber ach, ich muss aber noch sagen, angesichts der Laufzeit. Okay, du hast zwar 158 Minuten, glaube ich, ist der Film lang.
Abspann ist aber auch relativ. Nee, nix. Das wären ja 118, über 2.
Ich meine, 1 Stunde 58 Minuten, sorry. Ja. 118 Minuten. Er ist kurzweilig. Er kam mir nicht so lang vor, ist natürlich ein gutes Stück Abspann dabei und auch irgendwie 7 Title Cards, bevor der Film überhaupt losgeht, also so Produktionslogos. Aber er war erstaunlich kurzweilig, muss ich ihm zugestehen. Also er hatte zwar auch Längen, aber als der Film vorbei war, hätte ich nicht gedacht, dass so viel Zeit vergangen ist.
Also 7 Title Cards bei einem modernen chinesischen Blockbuster sind erstaunlich, nichts Durchschnitt. Das ist die Hälfte vom Durchschnitt. Also unter 10 kommst du da eigentlich nicht raus. Das sind schon erstaunlich wenige. Das heißt, immer wenn man, also das ist in den letzten Jahren, immer wenn ich chinesische Filme so auf Festivals gucke oder so, wo jetzt auch Leute drin sitzen, die nicht andauernd chinesische Filme gucken, ist das immer der erste große Lacher des Films. Weil so nach 5 Title Cards fangen die Leute auf einmal an, da hinzugucken und sich zu fragen, was ist denn hier los? Ab so 7, 8 gibst du die ersten kleinen so räuspernden Lacher. Und so ab 15 lacht der ganze Kinosaal. Das ist immer dasselbe. Das ist jedes Mal dasselbe.
Ich merke, ich muss mehr chinesische Filme gucken. Schon, also ohne Scheiß, das ist auf jeden Fall auch eine der Erkenntnisse aus dieser Filmbetrachtung, weil die Konventionen und sind da einfach offensichtlich ein bisschen anders. Ich weiß nicht, ob ich mit diesen Filmen wirklich meinen Spaß habe, aber allein als kleine, ja, als kleinen Tapetenwechsel, um mal in eine andere Kinokultur reinzuschauen, da bin ich dann auch vielleicht nachher aus dem Off für ein paar Tipps dankbar, wo ich
jetzt weitermache. Ja, Monster kann ich dir jetzt geben. Monster Hunt 1 und 2, die Monkey King Reihe und falls du ihn nicht gesehen hast, ich habe jetzt ja schon ganz oft darüber geredet, alles von Steven Chow.
Natürlich, Chow kenne ich.
Okay.
Aber dann wird's Monster Hunt sein. Vielen Dank.
Sehr gut. Nicht verwechseln mit Monster Hunter, meine Damen und Herren. So. Ja. Das war's für dieses Mal.
Nee, wir müssen, ich muss jetzt noch mal was erzählen, wo wir gerade bei Netflix waren.
Du musst was erzählen?
Ja, dann. Weil wir gerade bei Netflix waren. Ich hatte ja gesagt, meine nächste Auswahl wird ein Netflix-Schrottfilm, der auf keiner Computerspielliste auftaucht. Und wo, ich weiß gar nicht, ob ich das schon verraten habe, aber der nächste Tipp ist, die Hälfte von GZSZ spielt damit. Und bei euch im Forum haben die auch schon einige Leute richtig erraten, was es ist. Die können sich also freuen. Aber wir haben jetzt ein Problem. Weil folgendes. Ich erzähle das jetzt kurz, wie das bei mir neulich Abend gelaufen ist. Die Hälfte davon entspricht der Wahrheit. Die andere Hälfte davon übernehme ich 1:1 aus einem Sketch von Jürgen von der Lippe. Ja. So, folgendes. Also ich bin großer Fan des Whodunit-Genres, ne? Also so klassisch Agatha Christie, sag ich mal. Und neulich habe ich einen Film entdeckt, wo ich mich zum ersten Mal seit Monaten wieder gesagt habe, so, den gucke ich mir jetzt mal nur für mich an. Der hat nichts mit Arbeit zu tun, ja. So, den gucke ich einfach, weil ich habe jetzt Bock und Whodunit, da gab es schon seit Ewigkeiten keinen Film mehr, der irgendwas taugt, außer Knives Out. Und der hatte ziemlich gute Kritiken bekommen und so, und da hatte ich echt richtig Bock. Ich hatte seit Ewigkeiten nicht mehr so Bock, mir abends einfach mal ganz privat und ohne jeden Druck einen Film anzugucken. So, und dann habe ich das alles eingestellt und dann, jetzt kommt der Jürgen von der Lippe Teil, der aber so halb stimmt. Also habe ich mich schön auf mein Sesselchen gesetzt und mir Brote geschmiert, ne, mit Gürkchen und so. Und alles schön schick gemacht, mich schön Decke und so, alles ganz gemütlich. Und der Jürgen von der Gippe-Gag endet jetzt damit, dass er vergessen hat, sich die Fernbedienung hinzulegen und alle wieder aufstehen muss. Aber meine Geschichte endet damit, dass dieser Film anfing, auf den ich mich so unfassbar gefreut hatte. Ich hatte so viel Bock. Und dann, das Erste, was auftaucht, ist ein fucking Ubisoft-Logo. Und ich wusste das vorher nicht. Und dann habe ich gedacht, fuck it. Ich kann den jetzt nicht gucken, weil offensichtlich müssen wir den dann irgendwann mal im Podcast besprechen.
Ah, nice.
Und dann war, also erstmal habe ich gedacht, ich kann den jetzt nicht gucken, weil dann müsste ich ihn noch mal gucken, weil wir nehmen ja nicht morgen auf und ich muss den ja schon im näheren Umfeld der Aufgabe sprechen. Zweitens war jegliche Beschwerde, sozusagen Schwerelosigkeit, war von einem Moment auf den anderen verflogen und es war wieder 100% Job pur. Und es war so traurig und ich habe so gelitten und ich war so sauer. Naja, ich habe dann direkt nach 20 Sekunden ausgemacht, der Abend war gelaufen, ich war todtraurig, alles scheiße. Aber zumindest will ich ihn jetzt irgendwann mal sehen und deswegen wird das jetzt der nächste Film. Und nicht der, den ich angekündigt hatte, den machen wir dann darauf.
Sehr gut, ich weiß, welchen Film du meinst und ich bin gespannt.
Ja, wir können es ja auch verraten. Das tun wir normalerweise.
Nee, wir können das nicht verraten. Da können wieder die Leute im Forum raten. So schwer ist auch nicht. Die habe ich, hab ich 10 Tipps gegeben und du wusstest das immer noch nicht.
Nee, das ist aber auch, also, ne, aber du hast mir vor allem auch, hätte ich gegoogelt, hätte ich schnell gewusst, aber ja, aus dem FF,
ja. Ich würde sagen, das ist auch nicht unbedingt ein Videospielfilm, nur weil sich Ubisoft ein Trend-Gesellschaftsspiel schnappt, ja, und da irgendwie eine Lizenz draufpackt und das dann an ein Filmstudio lizenziert, ist es eigentlich keine Videospielversoftung. Und das hat eigentlich bei unserem Podcast, ne, nichts verloren, sage ich mal.
Es erfüllt die formalen Kriterien.
Am Anfang steht Ubisoft und am Ende steht ja. Based on a Game by oder so. Das reicht.
Ja, genau. Und es ist einer von denen, die nicht ganz scheiße sein sollen. Ja, wir müssen nehmen, gut, was wir kriegen können.
Ja, der Trailer wird ganz lustig. Dann mein Beileid, Christoph, für die Blue Balls.
Ja, es ist echt kacke. Und seitdem hatte ich sowas auch nicht wieder. Also wahrscheinlich war es das dieses Jahr. Meine eine Chance.
Ja.
Jetzt sitzt er immer abends einsam da mit seinem Gürkchen. Ja, es liegt auch immer noch da und schrumpelt so vor sich hin. Er hat einfach nicht mehr die Energie, es wegzuräumen.
Ja.
Das ist sehr schön. Das ist sehr schön, Leuten in Medienberufen bei der Selbstvernichtung zuzuschauen. Ausgezeichnet. Wenn das letzte Quäntchen Enthusiasmus aus ihm getilgt ist. Köstlich.
Dann, dann darf ich jetzt aber zur Abmoderation schreiten, ja. Meine Damen und Herren.
Ja.
Wenn Sie das weitere Wirken von Christoph nachverfolgen möchten, schauen Sie vorbei auf filmstarts.de oder Sie hören seinen Podcast Leinwandliebe. Das war's von uns für dieses Mal. Und freuen Sie sich das nächste Mal auf einen mysteriösen Ubisoft-Film, auf den der Christoph lange warten musste. Bis dahin.
Bis dann.